ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
In Cuxhaven in der Elbmündung liegt das Mehrzweckschiff Neuwerk. Die Neuwerk, ein Schiff der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, ist als Eisbrecher, Notschlepper, Tonnenleger und für die Schadstoffunfallbekämpfung sowie schifffahrtspolizeiliche Aufgaben konzipiert und einsetzbar. So heißt es offiziell. Einsatzort ist vor allem die Deutsche Bucht.
Was genau dieses Schiff kann und wie es unter anderem im Rahmen des Havariekommandos eingesetzt wird, dazu mehr in diesem Hamburger Hafenkonzert. Wir sind an Bord der Neuwerk, sprechen über die technischen Parameter, über vergangene Einsätze und zukünftige Herausforderungen.
Dies ist das Hamburger Hafenkonzert, Ausgabe 3688. Ich bin Kerstin von Stürmer.
Und ich, Dietrich Lehmann. Moin.
Wir sind Hamburg.
Hamburg. Das Hamburger Hafenkonzert zu Gast heute in Cuxhaven auf dem Mehrzweckschiff Neuwerk. Und wir wollen natürlich wissen, was ist die Neuwerk für ein Schiff und wozu wird sie gebraucht? Sie hat hier in Cuxhaven ihren festen Liegeplatz und an Bord sind wir verabredet mit dem Leiter der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt. Das ist Erik Oehlmann. Erik Oehlmann, die GDWS hat ja mehrere Schiffe. Wie groß ist denn eigentlich Ihre Flotte?
Also insgesamt verfügen wir über 600 Schiffe, 450 im Binnenbereich, 150 auf Nord- und Ostsee. Die Klasse der Neuwerk, da haben wir aktuell 4, zukünftig wieder 5 Schiffe, die wir dort zum Einsatz bringen. Das sind halt auch unsere Arbeitsmittel. Also wir müssen ja viele Dinge hier auch an See und auch an der Küste tatsächlich regeln. Dazu brauchen wir entsprechendes Equipment und eins davon sehen wir und besitzen wir heute hier.
Die Neuwerk ist ein sogenanntes Mehrzweckschiff. Ich habe es gerade gesagt. Was heißt denn das? Was muss die Neuwerk alles beschicken?
Eigentlich unser Allrounder, also im Straßenbereich wäre es ein Unimog. Wir sind zuständig für die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs. Dafür ist es notwendig, dass die Seeschifffahrt auch weiß, wo Fahren und dergleichen mehr sind. Wir setzen also Seezeichen, pflegen die, halten die in Stand. Das hört sich jetzt so ein bisschen niedlich an. Nach jedem schwereren Wetter verschieben sich natürlich die Tonnen, müssen wieder neu gesetzt werden. Und die sind jeweils, ich glaube, 15, 20 Tonnen wiegt so ein Seezeichen, wenn wir das hier aus See aussetzen. Das ist schon richtig harte Arbeit. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass die Bundesregierung beschlossen hat, eben an Nord- und Ostsee mit Mehrzweckschiffen präsent zu sein für alle denkbaren Unfälle. Deswegen kann unser Schiff schleppen, es kann dienen als Kommandozentrale, es ist ein fahrendes Lazarett, es kann die Brandbekämpfung zunächst einleiten und Sinn und Zweck dieser Schiffe ist es, dass wir möglichst schnell am Unfallort präsent sind. Deswegen gibt es immer Schichten und Präsenzschiffe auf See 24/7, 365 Tage im Jahr, die eben im Erstzugriff in Not geratene Schiffe stabilisieren, bevor dann Spezialkräfte nachgeführt werden.
Das ist ja sowas wie die eierlegende Wollmilchsau. Das heißt, ich muss die Technik vorhalten hier an Bord. Ich muss entsprechend Besatzungsmitglieder vorhalten, die alles können oder spezielle Dinge können. Dann werden es mehr Besatzungsmitglieder. Das ist ein teurer Spaß.
In der Tat, das ist es. Aber es macht sich in Summe bezahlbar. Wir sind sehr abhängig von den funktionierenden Seewegen und Zuwegungen zu unseren Toren der Welt, den deutschen Seehäfen. Und dafür ist es wichtig, dass eben die Schifffahrt funktioniert. Und es gibt ja diverse denkbare Unfallszenarien. Wichtig ist, dass wir auch beispielsweise negative Folgen für die Umwelt vermeiden, indem wir schnell vor Ort sind, Havarien managen, Öl einfangen können und dergleichen mehr. Insofern ist es gut investiertes Geld, um Deutschland, den Wirtschaftsmotor, aber auch die Gesellschaft am Laufen zu halten.
Wie sieht denn das konkret aus? Werden die Besatzungsmitglieder ausgesucht nach ihrer Spezialisierung oder werden sie geschult, tatsächlich alles zu können, für alle Einsätze vorbereitet zu sein?
Also wir haben hier Spezialisten und Spezialistinnen an Bord, die jeweils für unterschiedliche Einsatzszenarien tatsächlich ausgebildet sind. Natürlich links und rechts haben wir schon darauf geachtet, dass jeweils die Kolleginnen und Kollegen hier an Bord auch einsatzfähig sind. Das heißt, wir haben ausgebildete Sanitäter, wir haben Leute, die im Feuerbereich unterwegs sind, wir haben Leute, die beispielsweise bei Bränden Dämpfe und dergleichen mehr auch chemisch mit einem Spektrometer hier analysieren können. Also diese Grundkompetenzen haben wir verteilt und halten wir durch Übungen auch frisch. Das ist eben, wie gesagt, die Tätigkeit für den Krisenfall. Dann hat aber jeder an Bord natürlich auch noch eine reguläre Funktion. Maschinist, Techniker und was Nautiker, dass eben auch dieses Schiff an sich als System funktioniert, fahren kann, arbeiten kann.
Sie haben es gesagt, 4 solcher Schiffe sind im Einsatz. Derzeit sind 3 neue im Bau. Was werden das für Schiffe sein? Was unterscheidet die zum Beispiel zur Neuwerk, auf der wir hier sitzen?
Das ist Hightech vom Feinsten. Und ich kann nur jeden raten, der überlegt, einen maritimen Arbeitsplatz sich auszusuchen, tatsächlich mal unsere Mehrzweckschiffe näher in Augenschein zu nehmen. Das ist die 50-jährige Erfahrung, die wir mit dem Betrieb der Mehrzweckschiffe haben, sind in die Konstruktion dieser 3 neuen Mehrzweckschiffe jetzt eingeflossen. Sie haben in Ergänzung zu dem Aufgabenspektrum, der jetzt hier mit den, ich sag mal, älteren Schiffen wahrgenommen wird, eine feinere Technik. Sie können beispielsweise besser navigieren und stabiler auch die Position halten, was gerade in Krisenfällen, wenn die See hoch ist und man dicht an das Objekt heranrücken muss, unendlich wichtig ist. Wir haben bei den neuen Schiffen auch Drohnen, die es ermöglichen, komplexe Schadensbilder aufzunehmen, die auch mit Thermalkameras beispielsweise verlorene Personen auf See suchen können und identifizieren können. Wir haben erstmalig ein Hubschrauberdeck, sodass eben nicht über Abseilen Personal hier auf die Schiffe gebracht werden muss und auch Material, sondern der Helikopter kann direkt an Bord landen. Und wir haben natürlich jeden einzelnen Verfahrensschritt so perfektioniert und digitaler gemacht, dass es eben ein optimales Arbeitswerkzeug für unsere Besatzung zur Bewältigung dieser Krisenfälle gibt. 640 Kilometer Kabel haben wir allein verbaut und daraus können Sie entnehmen, was für ein Stück Hightech dieses Schiff und diese 3 Schiffe sein werden.
Da schwärmt der Fachmann von seinen Neubau. Diese Neubauten liegen derzeit, soweit ich weiß, in Bremen und werden dort fertiggestellt. Wann sollen sie fertig sein? Wann sollen sie in Einsatz gehen? Und welche Schiffe werden dafür ausgemustert?
Also, ich freue mich, dass unser nächstes Schiff, das wir in Betrieb nehmen werden, Mitte Dezember dann auch feierlich in den Betrieb gehen kann. Wir haben schon ein Schiff außer Dienst gestellt, weil nach 50 Jahren war es nicht mehr möglich, eine stabile Technik und die Sicherheit der hier an Bord Arbeitenden zu gewährleisten. Deswegen haben wir derzeit nur 4 Schiffe, dann haben wir wieder 5 Schiffe und im darauffolgenden und übernächsten Jahr werden tatsächlich auch die nächsten Schiffe kommen. Ich bin noch etwas vorsichtig mit den Einsatzdaten, weil der Ausbau ist sehr komplex. Es ist ein einzigartiges Stück maritimer Technik, die wir dort erstellen und da treten gelegentlich auch noch gewisse Probleme auf, die gelöst werden müssen. Wichtig ist aber, dass wir Mitte Dezember unser neues Schiff in Dienst stellen werden.
Das Hamburger Hafenkonzert an Bord des Mehrzweckschiffs Neuwerk in Cuxhaven. 3 Kapitäne gibt es für die Neuwerk. Sie wechseln sich wochenweise ab. Und gerade hat Jan Konrad die Kapitänsmütze auf. Ich habe mich mit ihm auf der Brücke der Neuwerk verabredet. Herr Konrad, warum ist die Neuwerk eigentlich in Cuxhaven stationiert?
Die Neuwerk ist in Cuxhaven stationiert aufgrund dessen, dass sie dem Wasserstraßenschifffahrtsamt Cuxhaven als, bei uns heißt es immer so schön, geräteführendes Amt zugeordnet ist. Sprich, unsere Verwaltung, unsere Organisation ist halt hier in Cuxhaven angesiedelt. Und aufgrund der Einsatztaktik ist für uns Cuxhaven halt ein Liegeplatz, welcher sich für den schnellen Zugang zur Nordsee anbietet. Sprich, schnelle Erreichbarkeit jeglicher möglicher Einsatzgebiete, sowie auch hier auf der Elbe.
Wir stehen weit oben auf der Brücke. Vielleicht können Sie uns mal kurz ein bisschen beschreiben, was ist dieses Schiff? Was macht dieses Schiff aus? Was kann dieses Schiff, was macht es so besonders?
Ja, was macht das Schiff so besonders? Die Neuwerk ist ein Mehrzweckschiff, welches in den 90ern geplant und gebaut wurde, 98 in Dienst gestellt wurde, mit dem speziellen Ziel, eine Arbeitsplattform zu haben, welche auf mögliche Schadenslagen in der Nordsee bzw. in ihrem Einsatzgebiet reagieren kann. Diese möglichen Schadensszenarien sind das Schleppen von Schiffen ohne Antrieb, sprich nach Maschinenausfall, das Freischleppen von Fahrzeugen, die zum Beispiel auf Grund gelaufen sind, aber auch die Schadstoffunfallbekämpfung, sprich Ölaufnahme nach Havarien oder Umweltvergehen durch unachtsame Kapitäne, sowie halt dann die Brandbekämpfung und das Reagieren auf Lagen mit erhöhter Gefährdung aufgrund der Atmosphäre, sprich Chemie oder Gefahrstoffe in der Umluft. Wir können dieses Schiff in einem sogenannten Zitadellenbetrieb fahren und somit wie zum Beispiel Einsätzen damals der Purple Beach, auch in die gefährdete Atmosphäre einfahren, ohne dass wir permanent zum Beispiel mit Atemschutz wie die Feuerwehr arbeiten müssen.
Also müssen wir vielleicht für den Laien nochmal erläutern. Zitadellen heißt, man ist wie eingekapselt. Das genau. Schiff, das ist eine luftdichte Einheit. Man kann drumherum kein giftige Gase sein und so weiter. Und hier drin bewegt man sich einigermaßen frei.
Genau, das ist richtig. Also das Schiff ist ausgestattet mit Aktivkohlefiltern, worüber die Außenluft dann gefiltert wird. Und wir dann abhängig von der Belastung im Einsatzgebiet verbleiben können, bis die Filter halt sagen, so jetzt oder man spricht vom Durchschlagen der Filter. Sprich, die sind gesättigt und dann müssen wir halt aufhören.
Wir müssen für den Techniker dann doch nochmal die nüchternen Daten sagen. Wie lang, wie breit, wie stark, wie nah können Sie, ich sag mal, auf den Strand drauf fahren?
Wie nah können wir auf den Strand drauf fahren? Also Strand erhalten wir uns gerne von fern. Also das Schiff ist 80 Meter lang, hat eine Breite von 18 Metern und einen Regeltiefgang von 5,20 Meter, der dann allerdings je nachdem bei Schadstoffunfallbekämpfung zum Beispiel, wenn wir Öl aufnehmen, variiert, weil dann nochmal zusätzliche knapp 1000 Kubik Öl an Bord dazukommen würden. Ansonsten sprechen wir hier über drei Antriebe, die sich in 360 Grad frei drehen lassen. Wir sprechen über einen sogenannten Pfahlzug von knapp 113 Tonnen.
Also das heißt, das, was man ziehen kann?
Ja, das, was man ziehen kann. Das 113 Tonnen ist im Grunde genommen das, was die Propeller an Schub erzeugen. Und das wäre dann halt eben der Zug, den wir auf einen potenziellen Havaristen aufbringen würden, um ihn dann freizuschleppen oder zu halten.
Von der Besatzung her, mit wie vielen Mann sind Sie hier unterwegs? Wie viele Menschen leben hier drauf und wie ist das organisiert? Sie sind ja ständig im Einsatz, 24 Stunden, 7 Tage die Woche.
Ja, also wir sind in einem Dreischichtsystem organisiert, wo wir eine Schicht an Bord haben, eine Schicht dann danach im Frei sich befindet und eine dritte Schicht in einer sogenannten Vertreterwoche ist, wo wir zum einen dann unseren Urlaub reinlegen oder Lehrgänge, Weiterbildungen, Fortbildungen machen, die sich speziell hier auf den Einsatzzweck des Schiffes beziehen. Und das Schiff fährt, wie gesagt, in einem Wochensystem. Das heißt, eine Woche lang ist das Schiff mit 16 Mann Regelbesatzung besetzt. Dazu kommen dann normalerweise nochmal so 1 bis 3 Azubis, die dann hier an Bord für das Wasserstraßenschifffahrtsamt ausgebildet werden. Ja, und wir sind normalerweise nach unserem Besatzungswechsel, der Dienstag stattfindet, dann auch den Rest der Woche bis zum nächsten Besatzungswechsel auf See in Bereitschaft und fahren unsere Systeme in Übungen durch, machen Wartungsarbeiten und hoffen und beten, dass uns ein scharfer Einsatz tatsächlich erspart bleibt, so wie es wahrscheinlich jeder tut, der für eine ähnliche Organisation arbeitet.
Es ist für Sie ein kleinerer Einsatz. Da ist eine Yacht irgendwie, die quer gelaufen ist, oder was ist für Sie ein kleinerer Einsatz?
Also tatsächlich, Yachten gehören eigentlich gar nicht zu unserem Aufgabenbereich. Also die Sportschifffahrt wird ja von den Kollegen der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger abgedeckt. Für uns sind kleinere Einsätze Bergen von treibenden Objekten, das Einsammeln von einer Tonne, die sich losgerissen hat, von einer Fahrwassertonne. Wir bekommen dann ab und zu mal die Meldung rein, dass ein Kapitän draußen in der Nordsee vermeintlich Öl gesichtet hat, wo wir dann hinfahren, um zu gucken, ob es sich tatsächlich darum handelt. Aktuell, jetzt in dieser Jahreszeit, sind Ölmeldungen allerdings häufig dann Algenteppiche oder biologischer Natur.
Sagt Kapitän Jan Konrads im Hafenkonzert bei NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert zu Gast auf dem Mehrzweckschiff Neuwerk in Cuxhaven. Einer der Kapitäne ist Jan Konrad. Konrad, Sie sind 43 Jahre alt. Beschreib mal so Seemann, wie man sich den vorstellt. Also
Vollbart, kräftige Oberarme, halben Kopf größer als ich. War das das Ausschlaggebende, wo Sie gesagt haben, so, wenn ich schon so groß gewachsen bin, dann muss ich jetzt Seemann werden, ich will auch den Bart mit entsprechender Uniform tragen können?
Also tatsächlich war es so, dass die Seefahrt ja schon sehr früh bei mir ein Thema war. Ich soll angeblich mit 3 Jahren schon gesagt haben, ich werde Kapitän der Gorch Fock. Da fehlte zu dem Zeitpunkt noch das von im Namen und dementsprechend, ich habe mein Fachabitur in Leer gemacht und bin dann, nach dem Fachabi habe ich ein wenig ratlos in der Gegend gestanden und wurde von einem Bekannten, der bei einer ortsansässigen Reederei arbeitet, angesprochen und mit der Frage, was hältst du davon, dich an der Seefahrtschule einzuschreiben? Naja, man macht erstmal das übliche fragende Gesicht so, hä, okay, Seefahrtschule, ja gut, eingeschrieben, Praxissemester gefahren und heute stehe ich hier.
Das heißt aber, das war noch Handelsschifffahrt damals, als Sie angefangen haben. Sie haben sich dann eine Reederei gesucht, die gesagt hat so, ja, den können wir uns vorstellen, da kann man, aus dem kann man was machen.
Ja, genau. Ich habe dann mein Praxissemester in der Handelsschifffahrt gefahren, Sperrgut und Projektladung. Bin dann von 2004 bis 2009 an der Seefahrtschule gewesen in Leer.
Welche Reederei war das?
Reederei Brise. Und bin dort dann über die Station nautischer Wachoffizier bis Chief Mate, also Erster Offizier, gefahren. Und habe dann aus familiären Gründen irgendwann gesagt, so von wegen, jetzt könntest du dir auch mal was suchen, was mehr zu Hause stattfindet. Bin dann in den Offshore-Bereich gewechselt, hier in den Bereich Windenergie. Und habe dann vor knapp 2 Jahren gesagt, Stelle auf der Neuwerk frei, du bewirbst dich mal, schaust mal, ob es klappt. Und es hat geklappt.
Was hat Sie da gereizt? Sie sagten schon so ein bisschen, die Familie kam dazwischen. Das hört sich so ein bisschen so salopp an. Also Frau, Kinder, die sagen so, Papa soll nicht ständig unterwegs sein.
Nein, also tatsächlich war es selber so, dass man gesagt hat, von wegen, eigentlich verpasst man auch sehr viel, wenn man muss ja bedenken, man ist in der weltweiten Fahrt. Ältere Hörer werden jetzt sagen, von wegen, wir sind früher 8 Monate gefahren oder 9 Monate, also wir sind 4 Monate bis 5 Monate gefahren. Aber man ist dann halt auch wirklich 4 bis 5 Monate weg. Und 2013, im Zeitraum 2009 bis 2013 war es halt auch noch nicht so, dass man auf jedem Schiff weltweit auch in der Mitte vom Atlantik noch Internet hat. Die Systeme sind teuer und dementsprechend war dann halt ein Kontakt nach Hause eigentlich nur möglich, wenn man im Hafen war. Und da war dann irgendwann so der Punkt, wo man sagte so, jetzt möchtest du eigentlich auch mehr von dem mitbekommen, was zu Hause los ist. Jüngste im Kindergarten, Ältester wird eingeschult, wieder nicht da gewesen. Und da war dann irgendwann so der Punkt, dass man gesagt hat, jetzt bleibe ich zu Hause. Jetzt suche ich mir was, wo ich ein bisschen mehr da bin.
Jetzt hier als Kapitän der Neuwerk ist Ihr Aktionsradius ja durchaus überschaubar. Sie haben die Nordsee, Sie haben die Elbe ein Stück weit. Wenn es mal ein bisschen darüber hinausgeht, ist auch gut. Aber reizt es Sie manchmal noch so ein bisschen weiter als den Ärmelkanal zu gucken und zu sagen so, immer will ich dann nochmal wieder raus und nochmal ein bisschen mehr von der Welt sehen?
Ja, natürlich, man hat seine Erlebnisse, man ist früher weltweit gefahren, man war Südamerika, man war Südostasien, man ist Afrika gefahren, man war in den USA. Das sind natürlich alles Sachen, die irgendwo im Hinterkopf noch so ein bisschen unterwegs sind und jeder Seemann, der mal weltweit gefahren ist über einen längeren Zeitraum, würde lügen, wenn er sagt, nein, ich vermisse es nicht. Aber ich habe hier die Möglichkeit, dass wir ja auch mal ins Ausland kommen. Wir waren jetzt erst vor kurzem haben wir an einer internationalen Übung teilgenommen in Dänemark, zusammen mit den dänischen Kollegen und den niederländischen Kollegen, haben dort die Schadstoffunfallbekämpfung geübt. Solche Übungen finden ja auch in der Ostsee statt, zwischen den Anrainerstaaten. Wir haben Einsätze, die uns auch über die deutschen Gewässer hinausführen. Jetzt vor nicht allzu langer Zeit die Kollision zwischen dem Containerschiff und dem Tanker vor der englischen Küste, wo dann die Kollegen der Mellum hingefahren sind. Wir haben hier unsere Herausforderungen. Wir haben zum Beispiel die Sturmposition bei Windstärke 8 vorhergesagt in der deutschen Bucht an einer der Vorhersagepositionen.
Dann bleiben Sie draußen.
Da bleiben wir draußen, während alle anderen sich ganz gepflegt an die Stirn packen und sagen, was machen die da? Fahren wir raus und warten dann, dass der Sturm vorübergeht, um halt schnellstmöglich eingreifen zu können, sollte draußen etwas passieren. So, und wie gesagt, also die Herausforderungen haben sich verlagert, sind aber nicht kleiner geworden. Ich denke, das fasst es ganz gut zusammen.
an Bord des Mehrzweckschiffs Neuwerk in Cuxhaven an einem verregneten Vormittag. Am Mikrofon des Hafenkonzerts ist Paula Marschner. Paula Marschner ist Auszubildende hier an Bord. Welchen Beruf lernen Sie?
Ich mache die Ausbildung zur Schiffsmechanikerin und bin jetzt seit einem Jahr jetzt hier an Bord. Bin jetzt im zweiten Lehrjahr und es macht sehr viel Spaß.
Das heißt, die Außenstation ist immer hier an Bord und die Theorie findet wo statt?
In Travemünde auf dem Prival in der Seemannsschule. Und da sind wir dann immer für 3 Monate. Und jetzt als nächstes steht dann da auch die Zwischenprüfung an.
Was hat denn Ihre Familie gesagt, als Sie gesagt haben, ich will Schiffsmechanikerin werden?
Also mein Vater hat es, glaube ich, sehr gefreut. Der ist selber mal, eigentlich ist er Zimmermann und war dann selber mal auf einem Segelschiff auch. Und interessiert sich selber für Seefahren. Ich glaube, ihnen hat es gefallen, dass das doch so weitergegeben wurde. Und Mama fand es auch spannend, weil es so was ganz anderes ist, was bei uns in der Gegend nicht oft gesehen wird. Aber insgesamt finden sie es, glaube ich, sehr schön.
Die Neuwerk, wir sind ja hier an Bord dieses Mehrzweckschiffs. Sind Sie seefest? Hatten Sie schon mal richtig im Sturm das Problem, dass Sie raus mussten?
Bis jetzt hat alles immer sehr gut geklappt. Wir waren vor 2 Wochen in Dänemark, wo die Wellen dann schon etwas höher waren, aber auch da war eigentlich alles entspannt noch. Also bis jetzt kann ich sagen, es läuft.
Beschreiben Sie mal ein bisschen Ihren Alltag hier an Bord in Cuxhaven, wenn Sie hier liegen und kein Einsatz ansteht. Wie sieht Ihr Job hier aus? Was machen Sie jeden Tag?
Genau, es geht eigentlich immer 6.30 Uhr los. Davor wird manchmal noch gefrühstückt und dann wird erstmal geschaut, was am Tag ansteht. Es gibt eine Liste, wo immer die Aufgaben für die Woche dann aufgelistet ist. Und dann werden die Aufgaben verteilt. Und da ist immer sehr viel Abwechslung drin meistens. Also die Grundaufgabe ist meistens das An- und Ablegen. Das kommt immer wieder. Das sind so Aufgaben, die man schon gut kennt. Und dann stehen immer wieder andere Sachen drauf. Da kann man vorher immer nicht so ganz sagen, was passiert. Aber dadurch, dass wir eigentlich ja auch immer im Normalfall nicht im Hafen liegen, sondern auch vor See sind, hat man da dann immer auf jeden Fall mindestens was zu schauen. Und die Abwechslung ist immer da.
Und wenn man im Hafen ist, heißt das auch, dass man so ein altes Schätzchen, also gerade die Technik an Bord, auch pflegen muss?
Das auf jeden Fall. Also gerade wenn wir in der Maschine sind, es wird ja immer durchgewechselt, ob man an Deck fährt, in der Maschine oder auf Brücke, auf Wache geht. Und gerade in der Maschine ist dann immer sehr viel Instandhaltung schon mit dabei und da hat man immer eigentlich auch was zu tun. Und ich glaube, das ist auch das, was das Schöne an diesem Beruf auch ist.
Sie haben erzählt, Sie machen jetzt Zwischenprüfungen. Wie geht es dann weiter mit der Ausbildung und was ist das Ziel? Wohin möchten Sie, wenn Sie fertig sind?
Genau, also die Zwischenprüfung ist dann nach dem 2. Schulzeitblock. Ich denke, nach der Ausbildung werde ich wohl studieren gehen. Also ich möchte Nautik studieren gehen und dann Richtung Offizier oder Kapitän gehen. Und vielleicht davor noch 2 Jahre hier fahren. Mal schauen.
Paula Marschner, vielen Dank und alles Gute für Sie.
Vielen Dank.
Das Hamburger Hafenkonzert unterwegs auf dem Mehrzweckschiff Neuwerk. Seit 2 Jahren ist Jan Konrad einer der Kapitäne. Der Schiff, Herr Konrad, ist ja vor allem dazu da, im Notfall zu helfen, bei Bränden, Havarien oder Ölunfällen zum Beispiel. Auf welchen Einsatz sind Sie eigentlich besonders stolz?
Ich kann tatsächlich momentan noch gar nicht so auf eine wirkliche Leistung stolz sein. Ich hatte bis jetzt das Glück, dass ich tatsächlich noch nicht in eine wirkliche scharfe Einsatzlage gekommen bin. Natürlich hatten wir kleinere Sachen, wie dass wir Hilfe geleistet haben bei einem Sportboot, was sich hier auf der Elbe auf einer der Buhnen festgefahren hat. Dass wir mal ein Schiff begleitet haben, was Rauchentwicklung im Maschinenraum hatte in einem der Windparks. Dass wir einen Ölteppich aufgeklärt haben und Proben genommen haben. Aber tatsächlich der wirklich große, scharfe Einsatz ist mir Gott sei Dank bis jetzt erspart geblieben.
Und aber das Schiff selber hatte ja schon sehr viel erlebt. Also es ist seit 1998 im Einsatz. Da ist viel passiert in der Zeit.
Natürlich, natürlich. In der Zeit ist einiges passiert. Man kann die Purple Beach als Beispiel nehmen, die damals als Massengutfrachter in der Deutschen Bucht gebrannt hat. Man kann die Glory Amsterdam nehmen, die damals bei Sturm die Anker verloren hat, beziehungsweise wo die Anker nicht gehalten haben und die dann auf den Strand getrieben ist vor Jüst war das, glaube ich, oder Spiekeroog. Ich bin mir nicht ganz sicher. Dann haben wir die Mumbai Maersk, die sich damals in der Wesermündung festgefahren hatte, wo die Kollegen mit der Neuwerk zusammen mit einem Bergungsschlepper das Schiff dann von der Sandbank runtergezogen haben aus dem Flachwasserbereich. Die Öleinsätze damals Prestige und Erika, wo das Schiff dann in die Biscaya bzw. Richtung Portugal verholt hat, um dort die Kollegen zu unterstützen. Ja, natürlich, das sind alles Einsätze, die das Schiff hier abgearbeitet hat und auf die, denke ich, vor allen Dingen die älteren Kollegen hier an Bord auf jeden Fall stolz sein dürfen, von denen wir ja nur auch tatsächlich noch einige haben, die das Schiff damals 98 mit in Dienst gestellt haben.
Es ist ein neues Schiff schon gebaut, das die gleichen Namen tragen wird. Haben Sie mal einen Blick auf die Pläne geworfen? Haben Sie schon mal geschaut, was ist das für, was unterscheidet dieses neue Schiff von der jetzigen Neuwerk?
Was unterscheidet die neue Neuwerk von der alten Neuwerk? Also ich denke, wir können getrost sagen, was die Technik angeht des Schiffes und den Stand der Technik, befinden wir uns so quasi auf dem Stand von: Wir machen einen Schritt vom Segelschiff auf einen atomgetriebenen Flugzeugträger. Das ist, es ist ein himmelweiter Unterschied. Neubauten werden einen reinen LNG-Antrieb haben. Wir werden deutlich mehr Leistung haben, Antriebsleistung. Die Schiffe werden nochmal eine Nummer größer. Wir werden zusätzlich zu dem, was wir von unserer alten Neuwerk kennen, auf den Neubauten einen fest installierten Hubschrauberlandeplatz haben, vorne am Bug. Diese Schiffe werden mit einem sogenannten Dynamic Positioning ausgestattet. Wir bekommen spezielle Aufklärungssensorik für Ölverschmutzungen. Ja, also diese Schiffe sind definitiv nochmal ein gewaltiger Quantensprung nach vorne und werden uns hoffentlich in der Zukunft genauso gute Dienste leisten wie unsere alten Schiffe bzw. wie unsere alte Neuwerk jetzt.
Die Schiffe, die hier vorbeifahren auf der Elbe oder eben auch in die anderen Nordseehäfen, sind ja auch größer geworden. Ist das ein Stück weit auch, dass man dieser Schiffsgrößenentwicklung Rechnung trägt?
In Bezug auf die Neubauten zum Teil. Die Neubauten haben ein, ja, wie der Name sagt, Mehrzweckaufgabenspektrum. Und im Rahmen dieses Mehrzweckaufgabenspektrums für die Größe der Schiffe, mit denen wir es draußen zu tun bekommen, würde tatsächlich die Größe der alten Neuwerk durchaus reichen, da wir in dem Fall bei der Größe eigentlich nur von dem sprechen, was diese Schiffe ausmacht beim Schleppen. Und da haben wir mit der alten Neuwerk eigentlich die Leistung, die wir bräuchten, um diese Schiffe zu halten oder zu kontrollieren. Die Neubauten werden aber auch als oder noch mehr als die alte Neuwerk schon als Einsatzplattform dienen für die sogenannten Maritime Incident Response Groups. Das sind die sogenannten Einsatzgruppen der Feuerwehren, die halt zum Beispiel bei Brandlagen, bei Chemielagen, die First Responder Groups aus der Medizinversorgung, die dann hier an Bord kommen. Und wie gesagt, da werden die Neubauten noch eine größere Rolle spielen bei der Bereitstellung des Arbeitsplatzes, der Arbeitsbasis. Und ja, wie gesagt, dann der Hubschrauberlandeplatz, der dazugekommen ist, dann muss man dazu natürlich bedenken, dass die Ausstattung der Schiffe mit dem LNG-Antrieb ganz andere Herausforderungen stellt an die Ausstattung, was die Tankkapazität angeht. Und von daher war es ja dann eine zwingende Notwendigkeit, dass die Neubauten größer ausfallen als die alte Neuwerk.
Wir sind zu Gast auf dem Mehrzweckschiff Neuwerk. Das liegt in Cuxhaven. Erik Oehlmann, wir haben vorhin über das Schiff und über den Einsatz der Mehrzweckschiffe an der deutschen Küste gesprochen. Und wenn man hier auf das Gelände in Cuxhaven fährt, auf das Gelände des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Elbe-Nordsee, dann steht da vorne auch groß dran Havariekommando. Die Schiffe sind im Krisenfall auf dem Wasser. Welche Rolle spielt da das Havariekommando und was ist eigentlich das Havariekommando?
Das Havariekommando ist für sogenannte komplexe Schadenslagen zuständig. Dort haben sie dann auch die Möglichkeit, auf unterschiedlichen Schiffen von unterschiedlichen Behörden zur Bewältigung dieser Krise zuzugreifen. Es ist, wenn man so will, die Kommandozentrale und wir üben auch regelmäßig komplexe Schadenslagen mit dem Havariekommando. Wir haben aus der Vergangenheit dahingehend gelernt, dass in bestimmten Krisenfällen die Kompetenzen jeweils nicht weit genug waren beziehungsweise sich irgendwie im Wege standen. Wie immer in Deutschland haben wir das maximal einzelfallgerecht und kompliziert aufgelöst, was die Einzelzuständigkeiten in so einem Krisenfall anbelangt. Um das aber in der Schadenslage nicht zum Nachteil werden zu lassen, wurde das Havariekommando gegründet. Das ist ein Joint Venture auf Bund, Länder und weiteren Akteuren, die dort mit beteiligt sind, um je nach Schadenslage dann auch konkret handeln und aktiv werden zu können. Konkret ist es so, dass wir bei eintreffenden Gefahrmeldungen uns natürlich mit dem Havariekommando in Verbindung setzen. Dort die Entscheidung getroffen wird, ist diese Schwelle zu dieser komplexen Schadenslage überschritten? Wenn ja, übernimmt das Havariekommando tatsächlich das Kommando. Wenn nein, dann regeln wir diese Schadensfälle, wie beispielsweise bei der Eventim in Vorrügen in der Ostsee, dann in eigener Kompetenz und Regie.
Das heißt, bevor irgendeiner rausfährt, muss man erst klären, wer ist eigentlich zuständig.
Das genau eben nicht. Das haben wir ja geklärt und das geht auch parallel. Also natürlich befinden sich unsere Mehrzweckschiffe in jedem Fall auf dem Weg zu dem Schadensereignis, zu dem Unfall der Havarie. Und auf dem Weg dorthin besprechen wir uns hinter den Kulissen, wer jetzt sozusagen den Hut auf hat, wenn es ein größerer Unfall ist, wo eben mehrere unterschiedliche Kompetenzen gefragt sind, die wir beispielsweise als Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung mit unseren Mehrzweckschiffen alleine nicht abbilden können. Dann kommt das Havariekommando zum Einsatz, wenn wir spezialisierte Feuerwehrkräfte, Schlepper oder irgendwas brauchen, was eben Bewältigung einer größeren Schadenslage erfordert, dann ist das Havariekommando da. Glücklicherweise ist das aber höchst selten im Jahr der Fall.
Das ist interessant. Die Strukturen sind einigermaßen verwirrend für den Laien. Havariekommando, dann gibt es die Schiffe Ihres Hauses und dann gibt es ja noch die DGZRS, die auch rausfährt. Wie geht denn das zusammen?
Genau, damit eben in solchen Fällen die sehr fein ausgesponnenen und differenzierten Kompetenzen der Bewältigung dieser Schadenslage nicht im Wege stehen, wurde dieses Havariekommando gegründet. Dort laufen alle Fäden zusammen. Und wenn das Havariekommando sagt, ja, es ist so eine Lage, dann stehen wir alle Standby und warten auf die Koordinierung des Havariekommandos. Dadurch ist gewährleistet, dass es eben nicht zu Kompetenzproblemen kommt, zu Abstimmungsschwierigkeiten kommt. Deswegen ist es auch wichtig, dass das Havariekommando mit unterschiedlichem Personal auch aus dem Bereich der betroffenen Bundesländer bestückt ist, sodass alle Akteure, die in irgendeiner Form theoretisch notwendig wären zur Bewältigung dieser Schadenslage, verfügbar sind. Und dann ziehen wir sofort an einem Strang. Das geht übrigens in einer Millisekunde. Extern bekommt das überhaupt keiner mit. Intern ist es vielleicht zum Aufdröseln ein bisschen schwierig, aber das haben wir im Griff.
Und wer entscheidet dann bei Ihnen? Machen das die Standorte selbst oder ist da Bonn die Zentrale, die GDWS mit eingebunden?
Da ich relativ weit weg von der Küste bin, überlassen wir die Entscheidung natürlich denjenigen, die ja auch die Verantwortung tragen, in erster Linie den Kapitänen und Kapitänen, die an Bord tatsächlich vor Ort die Dinge einschätzen können und regeln. Ansonsten sind es die Ämter und dort die jeweiligen Amtsleitungen, die dann die Entscheidung treffen, wie weiter verfahren wird.
Die GDWS hat viele, viele Standorte im ganzen Land. Sie haben das vorhin angesprochen. Sie sind auch zuständig für die Binnenwasserstraßen, für die Binnenschifffahrt. Wenn Sie auf den Norden schauen, auf die Nord- und Ostsee, wie sieht das aus Ihrer Sicht aus? Brauchen wir mehr Schiffe dieser Art oder sind wir ganz gut dabei, was die Ausstattung im Krisenfall angeht?
Also mehr geht natürlich immer, aber ganz ehrlich, wir sind die einzige Nation in der Welt, die so einen Service für ihre Seefahrt und die Sicherung der Küsten vorhält. Insofern sage ich, den Schutz, den wir gewährleisten, der ist schon optimal. Und vor allen Dingen durch die 24/7 Verfügbarkeit und die Reede vor Ort, also das heißt, die Schiffe liegen selten im Hafen, meistens tatsächlich auf offener See, weil entscheidend ist zur Bewältigung einer Schadenslage, dass schnell Hilfe an den Unfallort gelangt. Und da Nord- und Ostsee nun mal weit und groß sind, braucht es gelegentlich sehr viel Zeit, wodurch sich Schadensbilder vergrößern. Und dafür sind unsere Schiffe eben ausgerüstet, dass sie schnell an der Unfallstelle auch sein können und schnell den ersten Schaden beheben, eindämmen können, damit möglichst keine komplexe Schadenslage eintritt, damit möglichst kein Öl austritt. Deswegen kann ich nur sagen, wir sind da im Verhältnis gerade zu anderen Nationen optimal aufgestellt.
Sie sind seit Januar 2024 der Leiter der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt. haben vorher was ganz anderes gemacht. Wie gucken Sie heute auf die Nachrichtenlage weltweit? Was denken Sie sich, wenn Autofrachter brennt irgendwo? Ist das heute anders als früher?
Also ganz klar, vor allem gucke ich erstmal, wo der brennende Autofrachter sich befindet. Wenn es in meinem Zuständigkeitsgebiet ist, dann werde ich schon ein bisschen nervöser und zucke schon mal das Handy und telefoniere mit den Amtsleitungen, wie es denn ausschaut vor Ort. Ja, aber es ist eine spannende Tätigkeit. Wir nehmen hier 16.000 Aufgaben wahr. Team Küste haben wir ja jetzt ein bisschen beleuchtet. Wir haben noch Team Binnenland mit dem Rhein als Hauptkunden dort, aber dann auch den Kanalnetzen. Es ist super spannend, sehr abwechslungsreich und es freut mich jeden Tag, dass ich diesen Schritt gemacht habe, machen durfte.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Ein paar Decks unterhalb der Brücke auf dem Mehrzweckschiff Neuwerk geht es geschäftig zu zur Mittagszeit. Es riecht nach deftiger Suppe. Der Duft kommt aus der Kombüse. Und der Chef an den Töpfen ist Thomas Schütze. Und er muss die gesamte Mannschaft bekochen und manchmal noch ein paar Gäste.
16 Mann Stammbesatzung, ein paar Azubis, hin und wieder ein paar Fernfeuerwehrleute, also um die 20.
Das heißt aber, Sie haben immer einen großen Vorrat an Bord, oder?
Naja, für die anstehende Woche. Wir gehen vorher einkaufen. Für die Woche und das dann an Bord, ja.
Das heißt, Sie machen auch einen Plan vorher, überlegen sich, Mittwoch gibt's das, Donnerstag gibt's das, dafür brauche ich was?
Ja, genau so läuft das in etwa. Ich kann ja Ihnen mal einen Speiseplan zeigen. So arbeiten wir das aus, ja, und dann gehen wir dann halt die Woche vorm Einsteigen, also sprich letzte Woche, ja, zum Großmarkt einkaufen, ja, und dann muss man halt gucken, Angebote, Lidl, Plus, Netto, Rewe, was so ansteht.
Die Woche beginnt bei Ihnen immer am Dienstag, der Speiseplan, weil ja. Dienstag ist Wechsel.
Genau, Dienstag ist Crew Change und ja, bis nächsten Dienstag Vormittag dann. Ja, und dann wird das so ausgehängt und dann kann die Besatzung sich darüber schlau machen, was es halt gibt. Oder auch, wenn der eine das nicht mag oder Vegetarier oder wie auch immer, dass man da ein bisschen Rücksicht drauf nehmen kann.
Gibt es Standardgerichte, wo Sie sagen, so, das gibt es jeden Dienstag, das gibt es jeden Samstag oder so?
Also jeden Dienstag gibt es Eintopf, weil wir ja Wechsel haben. Wir sind ja um 10 an Bord. Und ja, kocht der andere Koch von der aussteigenden Schicht dann vor und dann haben wir das hier, brauchen das eigentlich nur warm machen, weil die Zeit ja ein bisschen eng ist. Wir sind um 10 an Bord, um 10:45 kommt der Erste, die Wache und ja, das dann vorbereitet.
So, also was für einen Eintopf gibt es heute eigentlich?
Mein Kollege hat mir Kartoffelsuppe dagelassen.
Und dazu Bockwürstchen?
Ganz genau, so sieht's aus. Hier haben wir noch ein bisschen was für einen Vegi, haben wir ja auch dabei, aber... Das geht seinen Gang, das klappt.
Aber die meisten hier verzichten nicht auf Fleisch?
Nein, wir haben also jetzt bei 48 Mann Besatzung für ein 3-Schicht-System, 3x16 Stammbesatzung, 2. Reicht auch.
Darf auch mal länger dauern beim Kochen oder müssen Sie, sagen Sie, ich meine jetzt außer am Dienstag bei Wechseltag irgendwie so, sagen Sie, es muss auch schnell gehen können und wir müssen auch mal schnell irgendwie auch mal umplanen können?
Ja, das ist dann seltener gegeben. Eigentlich ist es so, wie es ist. Es sei denn, wie gesagt, wir haben irgendwie Einsätze, Feuerwehr an Bord oder Taskforce, Chemie-Taskforce Hamburg. Ja, dann wird ein bisschen getauscht und ja, dann gehen wir nochmal einkaufen. Laufen wir irgendwo ein und kaufen ein bisschen was nach.
Kochen bei Seegang ist so ein spezielles Thema. Hier geht das wahrscheinlich einigermaßen im Hafen, da schwankt das nicht, das nehmen Sie wahrscheinlich sowieso nicht wahr. Aber wenn man draußen ist, bei 8 Windstärken, dann fährt er sowieso raus und bleibt dann da draußen auch. Das ist dann schon, kann das mal ungemütlich werden in der Kombüse?
Ja, wenn du echt Sturm hast oder so, dann wird Kartoffeln abkippen, zum Abenteuer. Brauchst beide Hände für den Port und kannst dich nirgends so festhalten.
Aber den kann man festmachen, oder?
Wenn du hier reinguckst, haben wir hier die Schlingerleisten und wenn wir dann halt, weiß ich was, ab Windstärke 7, 8, je nach Windrichtung, ist das dann komplett rum. Also wir haben auf der Seite noch so eine lange Stange und da drüben noch so eine kleine. Wir können auch die E-Platten an sich unterteilen mit kleineren Schlingerleisten.
Und die Töpfe für Kartoffelkochen, für Suppe, die macht man dann nur halb voll, weil sonst würdest du überschwemmen, oder?
Ja, so in etwa. So ist schon ziemlich richtig ausgedrückt. Kann man so stehen lassen. Na, die Problematik ist eher, dass die Töpfe, die fallen ja nicht runter. Du hast ja dann die Schlingerleisten da, aber die Flüssigkeiten spritzen raus, wenn du davor stehst. Das ist eigentlich das größte Problem, sag ich mal. Und ja gut, und die Zwiebeln sind dann halt nicht so fein geschnitten bei Seegang. Das gehört auch zur Wahrheit.
Und Sie machen das ganz alleine in der Küche oder kommt da noch jemand dazu? Gibt es Unterstützung?
Nee, wir fahren also alleine. Wir fahren 3-Schicht-System, 3 Köche und fahren dann alleine. Okay, jetzt Hafengeburtstag. Hat er natürlich alle mit angefasst, weil ein bisschen mehr war und so. Da haben wir, glaube ich, 40 Mann. Aber das geht so in Gang. Und die von Deck, Maschine, die sind alle, also die allermeisten helfen mit.
Also das heißt, Sie müssen noch nicht mal zwangsverpflichten, wenn es um Kartoffelschälen geht?
Nein, das machen die schon von sich aus. So, wenn sie wach haben oder so, das machen die schon, ich glaube, manche auch ganz gerne mit.
Wie alt sind Sie, Herr Schütze?
57.
Das heißt, Sie haben schon an einigen Stellen gekocht?
Ja, ich bin jetzt 13 Jahre hier und davor ja, 20 Jahre Gastro, 4 Jahre Bundeswehr, bisschen Jugendherberge und dann seit 13 hier.
weißt du, ist eine große Umstellung, wenn man erst nur viel an Land gearbeitet hat, dann hier so auf so einem Schiff zu arbeiten?
Ja, sicher. Wo ich hier ankam, wusste ich nur, dass ein bisschen Wasser und ein Schiff besser ist als nichts. Aber ja, ist eine Umstellung. Und vor allen Dingen musst du ja deinen Speiseplan selber schreiben. Wenn der Einkauf teurer wird im Restaurant, erhöhe ich die Preise. Das funktioniert hier nicht. Die Jungs zahlen 50 Euro die Woche für 4 warme Mahlzeiten am Tag.
Da kann man an Land nur von träumen, oder?
Ich denke ja. Ich meine, du kannst immer versuchen, dich eine Woche komplett mit 50 Euro zu ernähren. Mit Kaffee, Gewürzen, Fett, Öl, alles, was dazugehört, plus was da steht. Und wie gesagt, 4 warme Mahlzeiten am Tag.
Was machst du als Koch, wenn irgendwie einer Mitternacht sagt so, oh, ich habe jetzt noch Hunger, jetzt noch mal eine Bratwurst?
Nee, um Mitternacht schlafe ich. Mein Dienst fängt um 3:45 an. Aber wir haben hier vorne Kühlschränke, die können sich also immer bedienen. Es ist fast immer was zu essen da. Das schaffen die. Die überleben auch die Nacht, glaube ich.
Auf der Brücke der Neuwerk ist viel elektronische Navigationsausrüstung zu finden. Das Schiff gleicht mit seinen zahlreichen Bildschirmen und Joysticks einer riesigen Überwachungszentrale. Navigiert wird vor allem mit elektronischen Seekarten und satellitengestützter Positionsbestimmung. Das ist doch eine Riesenerleichterung, oder, Kapitän Jan Konrads?
Also es ist tatsächlich so, dass natürlich die elektronischen Helferlein, die wir hier haben, uns das Leben erleichtern. Was aber nichts daran ändert, dass wir doch uns ganz stark auf unsere Augen verlassen müssen, also auf das, was draußen passiert. Es gilt in der Ausbildung eigentlich an jeder Seefahrtschule, wo nautische Offiziere ausgebildet werden, gilt eigentlich immer der Grundsatz, guckt nach draußen. Verlasst euch nicht nur auf das, was euch der Bildschirm sagt, sondern guckt auch nach draußen. Wenn ihr auf dem Bildschirm ein Signal seht, auf dem Radar zum Beispiel ein Echo seht, dann guckt, dass ihr dieses Echo auch wirklich seht, draußen aus dem Fenster und nicht nur auf das verlasst, was euch das Radar sagt oder was euch die Karte sagt, denn das kann auch mal falsch sein. Also von daher, ja, es ist eine Erleichterung. Nichtsdestotrotz sind wir immer noch diejenigen, die der ganzen Sache irgendwo ja als Kontrolle vorstehen. Also wir dürfen uns nicht blind drauf verlassen.
Das heißt aber im Umkehrschluss, Sie gucken auch, wenn die unterwegs sind, stimmt das, was ich da auf der Karte sehe, mit der Tonne, die ich jetzt auch in echt sehe, stimmt das mit der Position überein, kann das sein? Weil Sie müssen ja letztendlich auch als Behörde im weitesten Sinne mit garantieren, dass das so ist, wie das in den Karten drin steht, oder?
Ja, natürlich, natürlich. Also wie gesagt, wir verlassen uns nicht nur auf unsere elektronischen Helferlein, sondern wie gesagt, fahren auf Sicht. Und wie schon gesagt, ist es halt unsere Aufgabe auch zu kontrollieren, dass das, was in der Karte eingezeichnet ist, auch in der Realität dort ist. Also wie gesagt, die Tonnen bzw. die Betonung der verschiedenen Fahrwasser etc., das ist natürlich mit einer unserer Hauptaufgaben zu kontrollieren, dass diese Tonnen auch wirklich dort liegen, wo sie liegen sollen. Was wir dann halt eben über unsere elektronischen Helferlein in dem Augenblick bestätigen. Also wir fahren die entsprechenden, jetzt zum Beispiel das Elbe-Fahrwasser ab und kontrollieren dann über Seekarte und Radar, ob die Tonne, die wir draußen sehen, auch tatsächlich dort ist, wo sie laut Karte und Radar sein soll.
Das heißt, Sie verlassen sich aber nicht dann auch in dem Moment nicht nur auf ein elektronisches System?
Nein, nein, nein. Also wir arbeiten in der Kombination, die Geräte an sich. Natürlich können wir nur nach Radar fahren. Wir können ohne Seekarte, theoretisch könnten wir fahren. In der Praxis versucht man aber, so viel Informationen zu kombinieren bzw. gegeneinander zu überprüfen, um den Fehler wirklich auszuschließen. Also sich blind auf die Kombination eines Systems oder der Systeme zu verlassen. Ja, da landet man dann auch ganz schnell mal da, wo nicht mehr genug Wasser ist.
Wir haben in den letzten, ich sag mal, 2-3 Jahren schon viel in südlicheren Regionen, Persischer Golf, Rotes Meer, Meldungen gehabt, dass da AIS-Signale natürlich sowieso immer abgestellt werden, dass GPS-Signale, also Satellitennavigation, auch nicht mehr so ganz genau funktioniert und seit einigen Monaten auch verstärkt in der Ostsee. Erleben Sie sowas hier in Ihrem Gebiet auch?
Nein, also Gott sei Dank, bisher in der Nordsee haben wir das selber noch nicht feststellen können. Allerdings ist es auch so, dass wir uns dieser Gefahren durchaus bewusst sind und wie eingangs erwähnt, halt eben dort dann auch das grundsätzliche Misstrauen der Elektronik gegenüber versuchen, über den Blick aus dem Fenster zu beruhigen, dass wir halt eben wirklich uns nicht nur auf die Elektronik verlassen, sondern nach Auge fahren.
Also ich als Laie frage mich natürlich immer, wie kann man Satellitennavigation stören? Wie kann man da irgendwie das Ganze so abändern, dass da falsche Signale rauskommen? Haben Sie eine Erklärung? Wissen Sie es?
Ich bin nicht ganz so tief in der Materie drin, aber das, was ich bisher erlesen habe oder was ich bisher darüber mitbekommen habe, ist, dass das doch ein relativ simples Verfahren ist, da die GPS-Signale ein relativ schwaches Funksignal sind. Und wenn ich das auf der gleichen Frequenz störe, dann habe ich schon die Ablenkung. Und das Gerät, der GPS-Empfänger, weiß in dem Augenblick nicht mehr genau, wo er sich befindet und zeigt dann halt eben eine falsche Position an. Also das ist ein so an sich relativ simples Verfahren und leider Gottes wahrscheinlich durch jeden halbwegs versierten Amateurfunker umsetzbar. Inwieweit wer das da wo stört, ich meine, in den südlichen Gefilden ist man sich relativ sicher, dass dort staatliche Strukturen dahinter stehen und dementsprechend einfach ist es für die dann, diese Signale zu stören.
Aber man kann sich ja schwer vorstellen, dass jemand das als dummer Jungenstreich hier irgendwie auf dem Deich steht und da irgendwie mal ein Störsignal rausschickt.
Ganz ehrlich möchte ich nicht ausschließen, dass jemand da den dummen Jungenstreich macht, aber nein, also natürlich... In welche Richtung es zum Beispiel hier in den deutschen Hoheitsgewässern abzielt, ist wahrscheinlich relativ klar, ist ein offenes Geheimnis, wer da stört. Aber wie gesagt, der eigentliche Aufwand, diese Signale zu stören, wäre wahrscheinlich auch für einen Amateurfunker nicht so das Problem.
Da hilft tatsächlich nur klassische Seemannschaft, klassische Navigation, sich nicht auf ein System verlassen.
Genau, da hilft tatsächlich nur klassische Seemannschaft und auch aus dem Fenster gucken. Das Einzige, was uns davor schützt, dann in Probleme zu kommen.
Erik Oehlmann, wir haben sehr viel über dieses Schiff, über das Mehrzweckschiff Neuwerk gesprochen. Die politische Situation, vor allen Dingen in der Ostsee, hat sich ja dramatisch verändert. Was heißt denn das für solch ein Schiff wie die Neuwerk oder für ihre Mehrzweckschiffe insgesamt, die zum Beispiel in der Ostsee sind?
Erstmal von der Zuständigkeit her verändert sich gar nichts. Wir sind weiterhin für die Sicherheit und die Bewältigung von Krisensituationen zuständig. Aber wir haben natürlich eine neue Awareness, weil es ist eine neue Bedrohungslage durch die russische Schattenflotte und andere Schiffe, die aus dem russischen Imperium hier über Nord- und Ostsee fahren, gibt und mit denen wir auch tagtäglich zu tun haben. Die Kolleginnen und Kollegen im Verkehrszentralen beispielsweise leiden darunter, dass die russisch geführten Schiffe ihre Transponder ausschalten und so auch für den üblichen Schiffsverkehr nicht identifizierbar sind. Wir tragen dafür Sorge durch spezielle Einsatzszenarien, dass eben genau die Sicherheit weiter gewährleistet werden kann und wir den Schiffsverkehr sicher um diese Schattenflotte herum dirigieren können.
Und diese Schattenflotte, das ist durchaus eine praktische Geschichte, nicht nur ein theoretisches Vorkommnis, Stichwort Eventim vor Rügen. Wie sind Ihre Männer und Frauen da vorgegangen? Was ist da genau passiert?
Erstmal ist der Tanker Eventim in eine Havarie geraten, Motorenausfall, es gab schwere See und er drohte in Richtung Rügen auf Grund zu laufen und war mit relativ vielen Tonnen auch tatsächlich Schweröl beladen und dann drohte eine Umweltkatastrophe. Für diese Szenarien sind diese Mehrzweckschiffe ausgerüstet, deswegen war unsere Arkona schnell vor Ort, hat das Schiff an den Haken genommen, stabilisiert, mit einem zweiten Schlepper dann in eine Redeposition auch gezogen, sodass es eben sicher den Sturm abwarten konnte und alle weiteren stabilisierenden Faktoren tatsächlich vollzogen werden konnten. Die Komplikation ist, wir wissen jetzt mit der Schattenflotte nicht so genau, wie die Besatzungen reagieren. Ist es kooperativ, ist es nicht kooperativ? Das sind eben neue Themenstellungen, denen wir uns jetzt widmen müssen. Aber im Kern ist es unser Job, genau solche Aufgaben zu lösen.
Aber wenn man nicht weiß, wie die Besatzung reagiert, geht man da an Bord oder was macht man da zur Eigensicherung?
Also üblicherweise gehen unsere Besatzungen nicht an Bord, sondern wir gehen von den Szenarien aus, dass tatsächlich noch Besatzungsmitglieder an dem havarierten Schiff verfügbar sind, schießen wir unsere Leine rüber, wird durch die fremde Besatzung festgemacht. Ein Problem wird es beispielsweise, wenn diese Besatzung ablehnt, geschleppt zu werden. Dann hängt es davon ab, wo das Schiff positioniert ist. Wenn wir uns in deutschen Hoheitsgewässern befinden, dann können wir in der Tat und mit Unterstützung der Bundespolizei auch dieses Schiff dann betreten. Aber dieses Szenario hatten wir glücklicherweise noch nicht, aber auch dafür sind wir vorbereitet.
Sie haben es angesprochen, die Schiffe sind blind unterwegs. Was heißt das denn für die Schifffahrt rundherum? Wie gefährlich ist denn das?
Sehr gefährlich. Wir hatten ja noch gar nicht so lange her tatsächlich einen Schiffsunfall vor Helgoland, wo sich zwei Frachter auf offener See getroffen haben, wo es auch zu mehreren Todesfällen geführt hat. Das ist brandgefährlich und diese Schiffe sind ja nicht allein unterwegs. Sie werden zum Teil auch von russischer Kriegsmarine eskortiert. Das ist schon eine weitere Komplikation im Schiffsverkehr und fordert den Kolleginnen und Kollegen, die in der Verkehrsleitzentrale hier an der Küste tätig sind, eine besondere Aufmerksamkeit ab, aber auch allen anderen Schiffen, die unterwegs sind.
Sie sind für den Krisenfall zuständig, also wenn die Schiffe in Seenot geraten, Maschinenausfall haben und so weiter. Wünschen Sie sich manchmal mehr Unterstützung der deutschen Marine?
Das ist ein Punkt, den andere entscheiden müssen. Ich weiß nur, dass wir mit unseren Einsatzmitteln für bestimmte Einsatzszenarien funktionieren, für andere eben nicht. Und alles Weitergehende darf und muss die Politik entscheiden.
Was macht man denn, wenn das jetzt tatsächlich noch mehr Schiffe dieser Art in der Ostsee werden? Wir hatten die Eventim, die haben Sie angesprochen. Ich glaube, in der Zeit waren noch mehr Schiffe dieser Art unterwegs, um die Sie sich kümmern mussten. Ist damit zu rechnen, dass so eine Art Kriegsführung dieser Art deutlich intensiviert wird?
Also das kann ich nicht wirklich einschätzen. Aber ich weiß, dass alle Ostsee- und auch Nordsee-Anrainerstaaten hier sehr kooperativ und eng zusammenarbeiten, um dieser Bedrohungslage auch herzustellen. Werden, um vor allem auch international die Schifffahrt weiterhin sicher zu halten. Ich hoffe, dass es irgendwann wieder zu einer Entspannung der Lage kommt, aber das scheint derzeit ja nicht absehbar zu sein.
Wir haben viel über die Ostsee gesprochen. Gibt es in der Nordsee vergleichbare Probleme mit russischer Schattenflotte oder mit Schiffen, die, ich sag mal, versuchen, unerkannt unterwegs zu sein?
Sowohl an Nord- und Ostsee haben wir leider mit diesem Phänomen zu kämpfen. Ich glaube, an der Ostsee ist es natürlich zahlenmäßig größer, weil wir dort auch noch russische Enklaven haben, die als Anrainer fungieren und deswegen auch als Starthafen dienen, St. Petersburg natürlich als Riesenhafen. Das ist an der Nordsee ein bisschen weniger, aber natürlich passieren auch die russische Schattenflotte die Nordsee, weil das Absatzgebiet ist halt international.
Gibt es Möglichkeiten von Seiten Ihrer Kollegen, Schiffen auch zu sagen, so, nee, hier geht's für euch nicht weiter, wir verweigern euch die Durchfahrt, wir verwehren die Durchfahrt? Oder ist das etwas, wo Sie sagen, so, wir können nur reagieren und nicht selber agieren?
Das hängt sehr stark und ausschließlich davon ab, wo die Schiffe sich befinden. Wenn sie sich in deutschen Hoheitsgewässern befinden, können wir tatsächlich schiffspolizeilich bei bestimmten Gegebenheiten die Durchfahrt untersagen. Sobald sie in internationalen Gewässern sich befinden, gilt die internationale Gesetzgebung. Und da haben wir nur sehr eingeschränkte Durchgriffsmöglichkeiten, jedenfalls keine Möglichkeit, eine Passage zu verwehren.
Höre ich da so ein bisschen raus, dass Sie gerne da auch mehr Möglichkeiten hätten? Oder sagen Sie, wir müssen uns mit dem arrangieren?
Also ich für die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung nicht, weil das ist nicht unser Job. Da geht es schon ein bisschen mehr in den hoheitlich, also in den Sicherheitsbereich hinein. Das sind andere Akteure, die dort mehr Expertise haben, Bundespolizei oder die deutsche Bundesmarine. Aber ich fände es schon wichtig, dass auch der deutsche Staat hier weiterhin geschlossen Flagge zeigt und klar macht, dass nicht alles möglich ist.
Das war das Hamburger Hafenkonzert für heute. Wir waren an Bord des Mehrzweckschiffs Neuwerk in Cuxhaven. In der kommenden Woche geht es um Neues aus der maritimen Wissenschaft.
Wir berichten unter anderem darüber, wie sich Rettungsmittel für die Schifffahrt weiterentwickeln. Welche Farbe sollten eigentlich Rettungswesten haben? Und was wird im Wasser am besten gesehen? Das untersuchen zum Beispiel Wissenschaftler vom BSH, dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, gemeinsam mit den Seenotrettern.
Wir fragen, wie es den Forscherinnen und Forschern geht, die im antarktischen Winter auf der Neumeier-Station ausharren.
Und wir berichten über ein Renaturierungsprojekt. Was können Seegraswiesen zur Speicherung von Kohlenstoff beitragen? Darum kümmern sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Geomar in Kiel. Für heute tschüss und Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Das wünschen Dietrich Lehmann
und Kerstin von Stürmer.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.